Willkommen zur 99. Episode meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. In dieser Folge wollen wir eine Szene aus dem Leben Jesu betrachten, wie sie uns von Markus im 9. Kapitel berichtet wird. Während Jesus mit seinen Jüngern durch Galiläa zieht, sagt er ihnen voraus, dass der Menschensohn in die Hände der Menschen ausgeliefert wird. Sie werden ihn töten, doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber, so heißt es dann, sie verstanden das Wort nicht, fürchteten sich jedoch, ihn zu fragen. Als sie dann nach Kapharnaum kamen, fragte er sie, worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen? Und es heißt im Bericht des Markus, sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Soweit also die Szene bei Markus. Die Jünger verstehen Jesu Voraussage nicht, aber sie fürchten sich, ihn zu fragen. Warum fürchten sie sich? Darüber können wir nur spekulieren. Diese Spekulation wird uns nur dann nicht auf Abwege führen, wenn wir uns in die Lage der Jünger hineinversetzen. Dazu verhelfen uns die folgenden Verse. Dort heißt es, dass sie schweigen, als Jesus sie fragt. Sie schweigen, weil sie beschämt sind. Denn Jesus fragt sie, worüber sie auf dem Weg gesprochen haben. Die zutreffende Antwort darauf ist nicht gerade rühmlich, deshalb unterlassen sie sie. Sie haben darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Es ist nicht rühmlich, nach Ruhm zu streben. Jesus erstrebt das Gegenteil, nicht Ruhm, sondern Erniedrigung. Und genau das ist es, was sie an Jesu Voraussage nicht verstehen. An und für sich gibt es darin ja nichts Unverständliches. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und getötet werden, und am 3. Tage wird er auferstehen. Das sind klare, verständliche Aussagen. Jedermann weiß, was es bedeutet, ausgeliefert und getötet zu werden. Der springende Punkt ist, dass ein solches Schicksal den Vorstellungen widerspricht, die die Jünger von der Größe des Messias haben. Mit dieser Größe ist eine Erniedrigung unvereinbar. Ist der Messias denn nicht ein König, der Israel befreit, und hat nicht Jesus selber immer wieder in vielen Gleichnissen von diesem Königreich gesprochen? Wie passt das zu jener Aussage, die ganz nach Niederlage, Schmach und Ohnmacht klingt? Die Jünger können sie nicht vereinbaren mit dem Bild, dass sie sich vom Messias machen. Groß im irdischen Sinne, eine ruhmvolle Größe, Ruhm in den Augen der Welt. Jesus zu fragen hätte bedeutet, dass sie hätten erklären müssen, was sie an seiner Voraussage nicht verstehen. Sie hätten ihre Gesinnung verraten müssen. Und sie hätten fürchten müssen, dass Jesus ihre Illusionen zerstört. War es nicht genau das, was sie schon so oft bei ihm erlebt haben? Hatte nicht zum Beispiel die Bergpredigt schon manche ihrer Vorstellungen auf den Kopf gestellt? Diese Befreiung von irdischen Wertvorstellungen hin zu jenen, die im Gottesreich gelten, war und ist ein langsamer, mühevoller Prozess, und er war noch nicht zum Abschluss gekommen. Die heutige Szene enthält eine wichtige Etappe in diesem Prozess. Jesus weiß natürlich um ihre Gedanken. Er weiß genau, dass sie ihn nicht verstehen und dass sie fürchten, ihn zu fragen, weil von einem tieferen Verstehen schon wieder ein Stück schmerzhafter Desillusionierung zu befürchten ist. Deshalb ergreift er nun selbst die Initiative, um ihnen eine wichtige Lektion über das zu erteilen, was im Gottesreich als groß zu gelten hat. Dazu stellt er ein Kind in ihre Mitte. Dann nimmt er es in seine Arme. Um das zu tun, muss er sich hinunterbeugen. Vielleicht kniet er sich auch hin und nimmt es dort in seine Arme, ohne sich wieder aufzurichten. Auf jeden Fall macht er sich klein, um das Kind in seine Arme zu nehmen und sich mit ihm zu identifizieren, indem er das entscheidende Wort sagt, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Das bedeutet, der Dienst am Kind ist ein Dienst am Herrn. Das ist Jesu konkrete Erläuterung seiner Lehre, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Der Dienst am Kind ist ein unscheinbarer Dienst. Durch ihn kann man sich keinen Ruhm erwerben. Die Sorge um die Kinder war damals Aufgabe der Mütter. Das war Frauensache. Ruhm und Ansehen konnte man nicht damit ernten. Nach irdischen Maßstäben war es groß, im Dienst des Königs zu stehen, aber doch nicht im Dienst am Kind. Mit diesen Maßstäben räumt Jesus auf, indem er beides, den Dienst am Kind und den Dienst am König, miteinander identifiziert. Er stellt die Wertmaßstäbe der Welt auf den Kopf. Um groß in den Augen Gottes zu sein, musst du dich klein machen, der Letzte von allen werden und der Diener aller sein, selbst der Kinder. In der Selbstidentifikation Jesu mit dem Kind schwingt natürlich auch noch etwas anderes mit, nämlich jene Wahrheit, die uns Matthäus überliefert. Zitat: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Matthäus 18,3. Welchen kindlichen Charakterzug Jesus dabei im Auge hat, wird bei Markus deutlich. Zitat: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Markus 10,15. Kinder sind offen für das Gute und Schöne. Ihre Spontaneität dem Guten gegenüber ist noch nicht gebrochen durch ein berechnendes Verhalten, das auf den eigenen Vorteil schielt. Sie reflektieren nicht, sondern reagieren selbstvergessen auf die Liebesbezeugungen ihrer Eltern. So wie die Kinder die Liebe ihrer Eltern annehmen, sollen wir das Reich Gottes annehmen. Das spontane Verhältnis zum Reich Gottes wird gebrochen durch die Curvatio in se ipsum, also durch das in sich gekrümmt sein, das heißt durch jene Selbstbezogenheit, die uns unfähig macht, fremde Größe neidlos anzuerkennen. Die Nachfolge Christi ist unvereinbar mit Selbstbespiegelung. Der Blick des Nachfolgers ist von sich selbst weggerichtet auf den Herrn hin, sowie der Blick des Kindes auf das liebevoll zugewandte Antlitz der Mutter. Heute gibt es Denkweisen sogar innerhalb der Theologie, die der Korrektur durch das Kindesvorbild bedürfen. Dazu gehört das Pochen auf eigene Autonomie. Dabei verfolgt die Rede von der Autonomie zunächst einmal ein berechtigtes Anliegen. Wir sind keine Kinder mehr, die einfach auf ihre Eltern hören, sondern mündige Christen, die auf eigene Verantwortung von ihrer Urteilsfähigkeit Gebrauch zu machen fähig sein müssen. In diesem Sinne schreibt der heilige Paulus: Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich das Kindhafte ab. 1. Korinther 13,11. Zu dieser Urteilsfähigkeit gehört aber auch die Einsicht in den Stückwerkcharakter unserer Erkenntnis. 1. Korinther 13,9. Die Einsicht in unsere Bedürftigkeit nach göttlicher Belehrung und Erleuchtung, um den Sinn unseres Lebens zu erkennen. Wenn wir das Licht, das Christus uns gebracht hat, nicht annehmen, wandeln wir, was unser ewiges Heil angeht, in der Finsternis. Das ist der Anspruch Jesu. Dieses Licht ist so überwältigend, dass Paulus ausrufen konnte: Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Philipper 3,9. Heute grassiert in der Theologie ein Autonomiebegriff, der unsere kognitive Bedürftigkeit leugnet, göttliche Offenbarung als Entmündigung missversteht und jenen Anspruch Jesu zurückweist. Jesus kannte keine Selbstbestimmungsrechte im modernen Sinne, er war nicht mit den philosophischen Debatten vertraut, wie ein katholischer Theologe meint. Nach diesem Theologen lautet heute die entscheidende Frage nicht: Wie hältst du es mit Christus, sondern: Wie hältst du es mit der Moderne? Jesus erscheint in dieser Sicht, wie die FAZ über solche Theologie spottete, weniger als der Ewige, als vielmehr als der Ewiggestrige. Es ist eine Theologie, die außerhalb ihrer eigenen Vernunft keine Autorität anerkennen will, nicht einmal die göttliche. Bei Christus ist es anders. Er sagt nicht nur: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, sondern auch: Wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Seine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Er pocht nicht auf Selbstbestimmung, sondern geht ganz auf in der Sendung, die der Vater ihm anvertraut hat. Dieses Aufgehen ist keine Fremdbestimmung, sondern Liebe. In diese Liebe können wir selbst nur eingehen mit dem Herzen eines Kindes. Jesus identifiziert sich mit den Kindern, weil diese durch ihre kindliche Offenheit kein Problem damit haben, alles anzuerkennen, was größer, schöner und besser ist als sie selbst. Und gerade durch diese Anerkennung reifen sie und werden sie selbst größer, schöner und besser. Kinder reifen durch eine gute Erziehung. Es gibt keinen besseren Erzieher als unser himmlischer Vater. Eine Theologie, die sich im Namen der Autonomie gegen göttliche Erziehung abschottet, weil sie meint, aufgrund ihrer Moderne es besser zu wissen als der vormoderne Christus, bleibt infantil. Solche Theologie verweigert sich dem übernatürlichen Licht, weil sie eine Vernunft für sich beansprucht, die sich selbst genügt und keiner göttlichen Belehrung bedarf. Den Gegensatz dazu hat am radikalsten der heilige Petrus formuliert. Zitat: Wie neugeborene Kinder verlangt nach der geistigen, lauteren Milch, um durch sie zum Heile heranzuwachsen. 1. Petrus 2,2. Das Wort Gottes ist die Nahrung unserer Seele. Wir sind dessen so bedürftig wie neugeborene Kinder der Muttermilch. Vielleicht hat sich diese Wahrheit in die Seele des heiligen Petrus gerade deshalb so tief eingegraben, weil er aufgrund seiner Verleugnung wusste, wie trügerisch das Vertrauen auf die eigenen Kräfte sein kann. Er fügt in seinem Brief noch hinzu: Ich habe ja schon erfahren, wie gut der Herr ist. 1. Petrus 2,3. Solche Erfahrung kuriert uns vom Verlangen, der Größte sein zu wollen, und senkt in unser Herz das Ideal des Kindseins, um vom Herrn in die Arme genommen zu werden.